Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen. Es ist dein Haus und es ist deine Gemeinde und es ist dein Gottesdienst heute Morgen. Und wir wollen hören auf das, was du uns sagen möchtest. Wir wollen deinem Heiligen Geist Freiheit geben, auch heute Morgen im Gottesdienst. Auch wenn etliche heute Morgen wieder nicht da sind, etliche sind wieder neu krank oder noch krank, verunfallt. Du kennst jeden Einzelnen, Herr, und wir wollen sie nicht vergessen. Wir wollen für jeden Einzelnen beten heute Morgen, dass du sie anrührst, Herr, dass du sie aufrichtest, dass wir bald wieder alle beieinander sein können. Aber segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist, segne die, die krank zu Hause liegen und segne ganz besonders die, die aus Gesundheitsgründen gar nicht mehr kommen können, Herr. So wollen wir dir nun alles hinlegen und dir danken und dich preisen und dir alle Ehre geben. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, das neue Jahr hat angefangen. Wir versammeln uns hier wieder, so wie auch im vergangenen Jahr. Und wenn ich zurückblicke, dann beschäftigt mich immer wieder die gleiche Frage. Wie können wir miteinander eine Einheit hinbekommen, obwohl wir alle unterschiedlich sind? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen heute Morgen. Die Geschichte handelt von Balance und Gleichgewicht. Ich möchte sie euch gerne erzählen. Es war einmal eine wunderschöne Rose. Jeder, der sie sah, sprach darüber, dass sie die schönste Rose im gesamten Garten war. Die Rose fühlte sich sehr geschmeichelt und war glücklich über die vielen Komplimente, die sie bekam. Dennoch wünschte sie sich, dass die Menschen sie noch genauer betrachten. Sie verstand nicht, warum jeder sie nur aus einer gewissen Distanz betrachtete. Eines Tages bemerkte die Rose, dass ein großer schwarzer Frosch ganz nahe bei ihr saß. Der Frosch hatte eine stumpfe Hautfarbe, viele hässliche Flecken und sah wirklich nicht gut aus. Außerdem hatte er riesige Augen, die sehr furchteinflößend waren. Daraufhin bemerkte die Rose, dass ihr niemand näher kam, weil sich alle vor diesem Tier fürchteten. Daher forderte sie den Frosch unverzüglich auf, sich von ihr wegzusetzen. Wie konnte es sein, dass der Frosch nicht bemerkt hatte, in welch schlechtem Licht er die Rose hatte erscheinen lassen? Da der Frosch sehr bescheiden und gehorsam war, befolgte er die Anweisung der Rose umgehend. Weil er die Rose nicht stören wollte, verließ er sie. Innerhalb weniger Tage begann die Rose zu welken. Ihre wunderschönen Blüten und Blätter fielen herunter. Daher verloren die Besucher des Gartens sehr schnell das Interesse an der Rose und niemand betrachtete sie mehr. Dann tauchte plötzlich eine Eidechse auf und sah die Rose weinen. Sie fragte sie, was geschehen sei. Und die Eidechse erzählte ihr, dass der Frosch die Ameisen töten würde. Daraufhin sagte die Eidechse etwas zu der Rose, die sie selber bereits wusste. Der Frosch hat die Ameisen gefressen, um deine Schönheit zu erhalten. Kennst du deinen Frosch neben dir? Vielleicht ist es dir unangenehm, obwohl er dir gar nichts tut. Dein Frosch hat lediglich eine andere Ausrichtung innerhalb des Wortes Gottes. Ich bin zum Beispiel sehr auf seelsorgerliche Themen ausgerichtet. Ein anderer ist mehr gabenorientiert. Wieder ein anderer möchte geschichtliche Zusammenhänge verstehen, zum Beispiel das Verhältnis der Christen zum biblischen Israel. Und wieder ein anderer hat sich der Evangelisation verschrieben. Aber alle haben eines gemeinsam, nämlich das Fundament. Sie alle haben sich auf Jesus eingelassen und seine Liebe und Errettung erfahren. Jesus hat in seinem hohepriesterlichen Gebet gesprochen: Ich bete für sie, auf dass sie alle eins seien. Kennst du deinen Frosch, der in deiner Nähe sitzt? Kannst du ihn als deine Schwester oder deinen Bruder annehmen, ohne irgendwelche Ressentiments? Denk mal darüber nach. Jesus hat uns nicht aus der Macht der Finsternis befreit, damit wir uns gegenseitig kritisch bewerten und abwerten. Jesus ist eins mit uns und wir sollen eins mit ihm und untereinander sein. Amen. Jetzt gehen wir. Wir haben gerade ein Lied gesungen, das zweite. Das habe ich noch nie gehört. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Und dann sehe ich unten links, steht geschrieben auf der Seite, Text und Musik, Juliane Wiesenhütter. Was wir hier für Talente in der Gemeinde haben, nicht mal meine eigene Frau sitzt in unserem zweiten Wohnzimmer und schreibt mal eben ein Lied zusammen. Und ich erlebe das dann am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Ist das nicht schön? Ja, aber es ist ja auch schön, wenn wir mal was Neues lernen. Und wenn das biblisch einwandfrei ist, warum nicht? Preis dem Herrn und vielen Dank, dass wir auch sowas erleben bei uns. Ja, ihr Lieben, habt ihr Angst? Macht ihr wovor, ne? Also ich muss erstmal um Verständnis bitten. Ich muss leider heute mir den Stuhl zu Rate ziehen. Denn wenn ich länger stehen muss, dann muss ich vorher eine Tablette nehmen. Und die habe ich heute Morgen vergessen. Aber die gelingt trotzdem. Ich habe meinen Stuhl, alles gut. Das ist noch ein bisschen zu niedrig. So. Sonst sieht man mich nicht mehr. Das Thema heute ist die bedeutendste Endzeitprophezeiung in der Bibel. Wir leben in einer Zeit, die ist unvorstellbar. Ja, also ich kriege manchmal Schnappatmung, wenn ich wieder Neues höre. Es ist unfassbar, was in der Welt passiert. Es ist unfassbar und die meisten Menschen, auch die meisten Christen, haben es bis heute noch gar nicht mitgekriegt, was vor sich geht. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr das alles seht, wir sollen also hingucken, dann erhebt eure Häupter, mein Kommen ist nahe. Aber selbst viele Christen fragen sich heute, ob wir überhaupt schon in der Endzeit leben. Tatsächlich erlebe ich, dass viele Christen das bis heute gar nicht wahrhaben wollen. Aber was hat uns die Bibel darüber zu sagen? Wenn man sich die Prophezeiung über die Endzeit ansieht, dann sieht man, dass die gesamte Menschheit von verheerenden Begebenheiten erfasst ist, allen Arten von Gewalt und allen möglichen Problemen, die man sich vorstellen kann. Bis diese sogar das Leben eines jeden Menschen auf dieser Erde bedrohen, was wir heute erleben, und das müssen wir begreifen, das ist die Ausreifung der Sünde. So steht es in der Offenbarung. Und dann kehrt Jesus zurück. Die Offenbarung lehrt uns das so. Wir haben uns viel Zeit und Mühe gemacht, die Offenbarung zu verstehen. Ich glaube, wir haben ein Dreivierteljahr in den Bibelstunden uns mit der Offenbarung beschäftigt, um das zu verstehen. Weil diese Ausreifung geschieht buchstäblich vor unseren Augen. Also ich bin weder ein Verschwörungstheoretiker noch sonst irgendwas. Aber mich interessiert natürlich, was in der Endzeit passiert und wie das voranschreitet. Ich habe 3700 Manuskripte aus der ganzen Welt gesammelt und 400 Filme. Und das kann nicht alles falsch sein, weil von überall aus der Welt die gleichen Informationen kommen. Die Ausreifung geschieht buchstäblich vor unseren Augen, habe ich gesagt. Und der Ausgangspunkt ist das Weltwirtschaftsforum in Davos. Von dort hören und erleben wir Unglaubliches. Der Leiter dort erklärte im Jahr 2018, wir machen einen Krieg gegen die Völker, aber wir machen das nicht mit Waffen, sondern wir machen das durch Impfen. Man muss mal einen Augenblick darüber nachdenken, was das heißt. Corona. Und dann kam der Impfstoff Covid-19, von dem nach den gegenwärtigen Erhebungen, die habe ich aus der Schweiz bekommen, weltweit bisher 22 Millionen Menschen gestorben sind. Wir lesen in der Bibel, wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Aber der Krieg, der jetzt stattfindet, der passiert weltweit und den kriegt man gar nicht mit, weil der nicht mit Waffen getan wird. Aber wenn ein Krieg existiert, dann sterben Menschen. Wir brauchen nur jetzt in die Ukraine zu schauen, was das bedeutet. Es wird dort von Davos und die Tagen ja dieses Wochenende wieder von einer Bevölkerungsreduzierung gesprochen, weil angeblich zu viele Menschen auf der Erde leben. Wir hören von Bill Gates, dass er die zweite Pandemie für 2023 vorbereitet. Und wir hören, dass in China bereits das nächste Virus ausgebrochen ist, das 12-mal so ansteckender sein soll wie die Corona-Geschichte. Klaus Schwab erklärt in einem Film, dass sie uns die Seele nehmen wollen. Die Empfindung und sein wichtigster Ratgeber erklärt, wir könnten eigentlich die ganze Menschheit vernichten und dann sind wir Götter. Das ist satanisch, was in dieser Welt vor sich geht. Sagt man das laut, dann ist man ein Verschwörungstheoretiker oder ein Nazi. Die Wahrheit spricht anders. Die ganze Welt, die Fachleute sprechen eine eindeutige Sprache und sie sind einheitlich. Ob aus Neuseeland, aus Australien, aus Brasilien, aus Amerika, aus Kanada, aus allen europäischen Ländern. Nichts davon hören wir in Deutschland, aber die Nachrichten, die wir bekommen, sind eindeutig und sie sind alle übereinstimmend. Das hat es in der Welt noch nie gegeben. Und das ist ein klassisches Endzeitzeichen. Aus der ganzen Welt werden uns die Folgen der Dinge, die sie jetzt vorhaben, mitgeteilt. Und Reinhard hat mich vorgestern darauf aufmerksam gemacht, es gibt einen Film aus Davos, da hat unser Wirtschaftsminister Habeck eine Rede gehalten und er hat in dieser Rede erklärt, dass die deutsche Regierung vorhat, Deutschland abzuwickeln und aufzulösen. Und den Film habe ich mir natürlich sofort aus dem Internet gezogen, bevor er wieder gelöscht wird. Ich habe den zu Hause und kann den jederzeit vorzeigen. Es ist unfassbar, was in dieser Welt geschieht. Die Frauenärzte schlagen Alarm, weil massenhaft geimpfte Frauen im vierten Monat Fehlgeburten erleiden. Und die Urologen erklären, dass die Männer zunehmend zeugungsunfähig werden. Die Bestatter erklären massenhaft, dass sie bei ihrer Kundschaft Dinge zu sehen bekommen, die sie vorher nie gesehen haben. Und aus Berlin kam gestern die Nachricht, dass viele Bestattungsunternehmer gesagt haben, wir haben eine zusätzliche Belastung von 100%. Was passiert in Deutschland? Wir erleben die Ergebnisse von Menschen, die gleichzeitig damit beschäftigt sind, möglichst das Evangelium auszurotten und die sich auf die Fahne gesetzt haben, die Bevölkerung zu reduzieren, egal wie. Sie machen sich zu Gott und Klaus Schwab, von dem gibt es einen Artikel, wo er sich geäußert hat, dass er größer sei als Gott. Das ist Endzeit. Und das erleben wir hautnah. Ich habe in Stockelsdorf einen 30-jährigen Mann beerdigt, der zwei Tage nach der zweiten Spritze einen Herzinfarkt erlitten hat, der vorher völlig gesund war. Und der Bestatter sagte mir in Stockelsdorf, wir haben an diesem Tag 7 Beerdigungen. In Stockelsdorf. Ihr kennt Stockelsdorf, ihr kennt auch die Größe von Stockelsdorf. 7 Beerdigungen an einem Tag. Ja, das sind die Zeichen der Zeit. Habt ihr Angst? Warum ist das so? Warum ist das so jetzt? Das ist ja wirklich über Nacht, über die ganze Welt hineingebrochen. Und die ganze Geschichte ist ja gleichzeitig überall auf der Welt losgegangen. Das ist so, weil wir in der Zeit leben, in der die Sünde zur vollen Ausreifung kommt. Dass die Welt das nicht merkt, ist verständlich. Aber dass viele Christen ihre Bibel nicht kennen und daher der Regierung folgen und sich wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen, das ist ein Skandal. Was sagt uns Gottes Wort? Darauf kommt es doch an. Wir müssen doch nicht Angst davor haben, was die Welt macht. Wir wissen immer noch, dass unsere Lebenszeit von Gott vorherbestimmt ist. Und dass wir nicht Angst haben müssen, weil Gott uns auch bewahrt. Ich war bei Familie Becker Sie lassen herzlich grüßen. Er hatte ja den 97. Geburtstag. Das muss man sich auch mal vorstellen. 97 Jahre, das soll mal erst jemand von uns schaffen. Und sie erzählten mir, wir mussten uns 4-mal impfen lassen, weil sich ansonsten der Pflegedienst geweigert hätte, uns aufzusuchen. Und sie sind 4-mal geimpft und sie haben nichts. Vollkommen, absolut 0, nichts, gar nichts. Einfach bewahrt. Und darauf können wir uns verlassen, dass Gott uns bewahrt. Wenn wir die biblische Prophetie betrachten, wie wichtig ist die? Ein Drittel unserer Bibel ist biblische Prophezeiung. Ein Drittel, habt ihr das gewusst? Das bedeutet, sie muss für Gott und für uns alle sehr wichtig sein, weil sie die Zukunft prognostiziert und uns sagt, was kommt. Sie zeigt uns genau, was passieren wird. Und so möchte ich mit euch über die wichtigste Prophetie der Bibel sprechen, im Angesicht der heutigen Zeit, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir auch heute schon wissen, wer den Sieg davonträgt. Egal, was die da machen, ob sie Satanisten sind oder Freimaurer, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, da ist nichts Gutes im Gange. Ein zentrales Zeichen der Endzeit, und es handelt von der bedeutendsten Endzeitprophezeiung in der Bibel. Dass diese Prophezeiung von zentraler Bedeutung ist, weist darauf hin, dass sie den Lauf der Dinge ändern wird. Es ist etwas, das wir alle verstehen müssen. Gegen Ende seines Wirkens nahm Jesus die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg und ließ sie etwas sehen, was wirklich außergewöhnlich war. Er wurde vor ihnen verklärt und zeigte sich in einer Vision in seiner strahlenden Allmacht. Lest das als gute Nachtlektüre heute Abend in Matthäus 17 gerne nach. Ich lese daraus zunächst die ersten beiden Verse und da heißt es, 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Was ist das für ein Anblick? Matthäus 17, die ersten Verse 1 und 2. Dies ist über den Sohn Gottes, beziehungsweise über das Wort, das zum Sohn Gottes wurde, oder Gott im Fleisch gesagt. Und er persönlich sagt diese Prophezeiung, als er auf dieser Erde war, also ist sie von außerordentlicher Wichtigkeit. Wenn unser Haupt persönlich spricht, dann sollten wir es besser zur Kenntnis nehmen, denn ein Christ soll eine Person sein, die Christus nachfolgt. Also ist dies sicherlich ein sehr wichtiges Thema. In Matthäus 16, Vers 28 heißt es, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Das ist eine Prophetie auf die Endzeit, sonst hätte es ja längst passieren müssen. Aber es ist eine Prophetie für die heutige Zeit. Denn wir sehen heute das, was uns in Matthäus 24, 25 und anderswo angekündigt wird. Wir lesen im 1. Timotheusbrief, wenn sie rufen Frieden, Frieden, dann wird es schnell über sie kommen. Das sind Worte der Wahrheit, Worte der Weisheit, Worte der Prophetie. Matthäus spricht hier von einer Vision. Dieses Wort ist, wenn wir es richtig begreifen, eine Prophetie für die Endzeit. Wir haben eben gehört in Matthäus 17, Vers 1, nach 6 Tagen nahm sich Jesus mit sich, Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und da wurde er verklärt. Hier sahen diese Männer eine wirklich beeindruckende Vision. Aber wer hat sie verstanden? Jesus ließ sie sein Gesicht sehen, das wie die Sonne leuchtete und sein Gewand, das weiß wurde wie das Licht. In der Tat sicher einer der vollmachtsten Visionen überhaupt der Bibel. Und Gott möchte, dass wir verstehen, worum es geht. Und so gibt er uns hier gewissermaßen einen Leitfaden für diese äußerst zentrale Endzeitprophezeiung, eine Endzeitbibelprophezeiung. Ich lese jetzt in Vers 5 weiter. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus dem Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch sehr erschrocken über das, was gegenwärtig geschieht. Sehr erschrocken. Erschrocken ja, aber nicht ängstlich. Wir wissen uns hoffentlich alle in Gottes Hand. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das war ein Erlebnis, das die Jünger geradezu mit Furcht erfüllte. Dann fährt es fort in Vers 9: Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung, sie hatten also eine Vision gesehen, niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriften, zuerst müsse Elia kommen? Das heißt, Elia muss zuerst kommen, beziehungsweise er muss kommen, kurz bevor dieser große Gott auf diese Erde zurückkehrt, dieses Mal aber in all seiner Macht. In Vers 11 lesen wir dann: Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Dies hier ist das größte Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Rückkehr Christi. Das ist eine Vision, die bis jetzt noch nicht eingetroffen ist. Ja, ich werde zurückkehren. Nach all diesen Katastrophen werde ich zurückkehren, aber zuvor werde ich euch ein gewaltiges Zeichen meines unmittelbar bevorstehenden Kommens geben. Und wir haben guten Grund, genau darauf zu achten. Das ist es, was geschehen wird, und darüber müssen wir Bescheid wissen. Beachten wir, eine Stimme sagte: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist also Vater und Sohn, die Gottesfamilie, und eine übernatürliche Vision vom zweiten Kommen wird genau in dieser Endzeitprophezeiung ihren Höhepunkt erreichen. Es wird das größte Ereignis in der Geschichte des Universums sein. Das ist es, worüber wir sprechen. Lesen wir weiter in Vers 10. Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er muss zuerst kommen, vor der Rückkehr Jesu Christi. Es wird ein Endzeit-Elia geben, einen neuzeitlichen Elia, einen Mann, der auf der Bühne erscheint und in vielerlei Hinsicht ein Zeichen von größter Bedeutung in der biblischen Prophetie sein wird. Er wird also alle Dinge wiederherstellen. Er stellt alle Dinge wieder her. Er wird ein Werk verrichten, das jeder sehen könnte, wenn er es denn wollte. Wer immer Gott suchen würde, würde Gott finden, weil dieser Elia alle Dinge wiederhergestellt und dies in der ganzen Welt verbreitet hat. Das ist es, was unsere Bibel in Matthäus 24 in den Versen 13 und 14 sagt. Die Jünger baten Jesus, die Bedeutung von Malachi 3, Vers 23 zu erklären, und das liest sich so: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Da ist es wieder, im Alten Testament oder in der hebräischen Bibel. Das gibt uns deutlich erkennbar einen Zeitrahmen. Wir wissen immer noch nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir sollen es auch nicht wissen. Wir wissen nur, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das wird noch plötzlicher sein, wie das derzeitige Weltgeschehen plötzlich über uns reingebrochen ist. Er, dieser Elia, wird kurz vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn kommen. Das sind die Katastrophen, die ich vorhin erwähnt habe. Diese sind der große und schreckliche Tag des Herrn, und das sind absolut schreckliche Zeiten und das schlimmste Leiden, das es jemals auf dieser Erde gab. Millionen von krank gemachten Impfstoffen, aber es heißt in deiner Bibel, der Abschluss davon wird die Wiederkunft Jesu sein. Wir sind jetzt in der Zeit, wo man sehen kann, dass dies alles genau so geschieht, wie die Bibel sagt, und Gott wollte, dass wir es wissen und eine Warnung erhalten darüber. Die Bibel klärt uns darüber auf, dass ein Drittel der Menschheit sterben wird. Auch das haben wir in der Bibel gelesen. Aber wir konnten uns nie vorstellen, wie das geschehen soll. Und Gott will nicht, dass die Menschen auf diese Weise leiden. Aber wenn sie nicht auf seine Botschaft hören werden, wenn sie nicht Anleitung bei ihm suchen, nun, dann werden sie es erst verstehen, wenn sie tatsächlich ein Opfer all dieser schrecklichen Dinge geworden sind. Der ursprüngliche Elia lebte mehr als 800 Jahre vor Christus. Und er korrigierte die Nation wegen all ihrer Probleme. Und Gott sagt, dass er in dieser Endzeit einen anderen Mann schickte, das Gleiche tun würde, im Geist des Elia. Aber er würde etwas Gewaltiges darüber hinaus Entscheidendes tun. Er würde alle Dinge wiederherstellen. Alle wesentlichen Lehren der Kirche und Gemeinden und alle Grundsatzlehren, das ist es, was er tun würde, wird er wiederherstellen. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir die Statistik sehen von den großen Kirchen, ich habe gelesen, 2220 sind 680.000 ausgetreten. Im letzten Jahr waren es 560.000. Es sind von Jahr zu Jahr immer mehr und die evangelischen Christen sind derzeit in Deutschland noch 19 Millionen. Und da kommt eine Wiederherstellung. Es wird seit Jahren, also solange ich gläubig bin, wird ja immer von Erweckung geredet. Und da haben viele Leute von Erweckung gesprochen. Und ich habe immer gesagt, wieso kommt sie denn nicht, wenn alle Leute davon reden? Nee, die Erweckung, die kommt in der Endzeit. Wenn Elia kommt, wird das Wort Gottes, so wie es geschrieben wird, in Kirchen und Gemeinden, wo es nötig ist, wiederhergestellt. Und dann werden Menschen zum Glauben kommen. Keine Frage. Er würde alle Dinge wiederherstellen. Alle wesentlichen Lehren der Kirche und Gemeinden und alle Grundsatzlehren, das ist es, was er tun wird. Es gäbe keine Ausrede für jemanden zu sagen, warum hast du uns nichts gesagt über all diese Dinge? Warum hast du uns diese Dinge nicht prophezeit? Und natürlich, wenn jemand darüber diskutieren will, wird Gott sagen, ich habe es getan. Schließlich ist es Gott, der durch den Menschen spricht. Wer sonst könnte dies tun außer Gott? Niemand. Es wäre unmöglich. Malachi 3, die Verse 1 und 2, diese Prophezeiung ist verknüpft mit einer anderen Prophezeiung im Buch Malachi, die ich gerade vorher gelesen habe. In dieser hier ist zu lesen, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Gott spricht hier von einem Mann. Ich werde einen Boten senden, der vor mir den Weg bereiten soll. Dies ist Elia und er wird den Weg in erster Linie dadurch bereiten, indem er alle Dinge wiederherstellt. So bereitet er den Weg für das zweite Kommen von Jesus. Das ist gewaltige Prophezeiung. Wir sollten von jeder Einzelnen gefesselt und begeistert sein. Sie betreffen wirklich unsere Welt und was mit ihr geschehen wird, wenn wir nicht zu Gott umkehren und bereuen, aber ich sehe noch nicht, dass sich das irgendwo am Horizont abzeichnet. Seht ihr im Menschen den Wunsch, wirklich zu bereuen und so leben zu wollen, wie Jesus gesagt hat? Allerdings sagte er, es gebe eine kleine Herde, aber das war es auch schon, nur eine kleine Herde. Der Vers von Malachi 3, Vers 1, fährt fort zu sagen, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Hier spricht er über Jesus Christus und der Engel des Bundes. Das ist Jesus, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Ich sagte, wir reden viel über Erweckung und viele glauben nicht mehr daran. Sie sagen einfach, Gottes Wort gibt das ja gar nicht her. Wo soll das herkommen? Aber es wird passieren im Geist des Elia. Und dann kommt Jesus, unser Retter. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein, heißt es in der Elberfelder Bibel. Er ist wie das Feuer des Schmelzers, wo in diesen Raffinerien das Gold gereinigt und veredelt wird. Jesus wird also auf diese Erde kommen, aber er sagt, bevor ich das tue, werde ich euch ein grandioses Zeichen geben und ich werde meinen Boten senden und er wird den Weg vor mir bereiten. Dies ist ein Geschehen von gewaltigem Ausmaß, das alle sehen können, zumindest sehen sollten und sie könnten es sehen, wenn sie es wollten. Viele Menschen sehen es und ignorieren es. Aber dessen ungeachtet sagt Gott, ich werde die Botschaft nach draußen überbringen lassen, damit die Menschen gewarnt sind. Das ist der Grund der heutigen Predigt. Wir müssen die Menschen warnen. Gott will nicht, dass wir so etwas durchmachen müssen, aber die Menschheit entscheidet sich oftmals genau für das. Sie interessieren sich nicht für das, was geschieht. Sie folgen dem, was im Fernsehen kommt. Und das war's. Aber sehen wir nochmal, welche Rolle würde Elia erfüllen? Gott wird ihn senden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Warum heißt denn der eigentlich so? Weil wenn Jesus wiederkommt, ist die Gnadenzeit zu Ende. Und dann kommt das Gericht. Und wir lesen das auch im Psalm 12, meine ich. Nee, im Psalm 90, Vers 12. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber da steht, es ist euch gesetzt, einmal zu sterben, hernach aber das Gericht. Und was passiert da? Im Gericht. Da wird ein Urteil gefällt. Vielmehr werden zwei Urteile gefällt. Für die einen geht das ins Preisgericht zur ewigen Herrlichkeit, für die anderen geht es in die Verdammnis. Und das muss uns auf dem Herzen sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir brauchen gar nicht so viele Leute, die aus anderen Gemeinden kommen und sich hier verherrlichen wollen. Wir müssen uns viel mehr um Evangelisation bemühen in diesem Jahr und Leute einladen und sie aufrufen, nehmt Jesus an. Das wollen wir tun, dass die Gemeinde wächst wieder, dass sie zur alten, vollen Blüte kommt. Aber wir müssen verstehen, warum das so wichtig ist. In erster Linie durch das Wiederherstellen aller Dinge, der gesamten echten Grundsatzlehren der Gemeinde. Aber was bedeutet das, wenn wir darüber nachdenken? Weil er alle diese Grundsatzlehren wiederherstellen muss, bedeutet das, dass sie nicht wirklich vorhanden waren, bevor er kam. Weil wenn alles, was schon da ist, muss ich nicht nochmal machen. Die Botschaft Gottes war in dieser Welt seit dem ersten Jahrhundert, ist sie nicht mehr vollständig geprägt worden. Wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, ich habe es ja in einem Buch beschrieben, als ich erklärt habe, wo eigentlich der Antisemitismus hergekommen ist, dass schon im ersten Jahrhundert die sogenannten Philosophen da waren und dem Wort Gottes widersprachen. Die Botschaft Gottes war dieser Welt seit dem ersten Jahrhundert nicht mehr richtig vollständig gepredigt worden. Und wer predigt sie heute in den Gemeinden? Und dieser Endzeit-Elia stellt das alles wieder her, alle Dinge, und wurde zu einem Zeichen, zu einem kolossalen Zeichen der bevorstehenden Wiederkunft Jesu auf dieser Erde. Und die Frage ist, werden wir es erkennen? Und wir werden es nur dann erkennen, wenn wir bereit sind. Ist das für euch von Bedeutung? Oder sagt ihr, wäre ich heute lieber zu Hause geblieben? Das war nichts. Ich möchte euch hier von etwas anderem vorlesen, was ich früher einmal über die Petrusbriefe geschrieben habe. Da habe ich nämlich geschrieben, diese Vision von Petrus, Johannes und Jakobus, die gegeben wurde, ist direkt verbunden mit der Ankunft des Elia in der Endzeit, kurz bevor Jesus wiederkommt. Dies ist ein Zeichen für die Welt, dass die Wiederkunft von Jesus unmittelbar bevorsteht. Wenn alle Dinge wiederhergestellt sind, ist das der Anfang vom Ende. Seht ihr, dieser Elia ist das zentrale Zeichen und das Werk, das er tut. Und das ist ein enormes Werk, das sich über die ganze Welt erstreckt. Nicht nur über Fernsehen und Radio, sondern vieles davon wird auch persönlich durch diesen Mann überbracht. Und da ist auch unser Auftrag. Reinhard hat das verstanden. Und wir verstehen das auch. Aber nochmal, Jesus Christus sagte, dass wir nach jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht, leben sollen. Nach jedem Wort. Matthäus 4, Vers 4. Das wird auch in 5. Mose 8 wieder erwähnt. Aber lasst mich euch hier eine weitere Schriftstelle geben, die wirklich mit Matthäus 17, Vers 11 verbunden ist. Hört euch das an. Es sagt natürlich genau das Gleiche, was Matthäus 17 und Vers 11 sagt, aber dies wird für die ganze Welt gelten. Was jetzt passiert, gilt für die ganze Welt und was kommt, gilt auch für die ganze Welt. Was Elia wiederherstellte, als er alle Dinge wiederherstellte, betraf es die Kirchen und Gemeinden in der damaligen Zeit. Beachtet das. Und er, Gott der Vater, der euch den vorausbestimmten Jesus Christus sendet. Dies ist Apostelgeschichte 3, Vers 20 und 21. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, heißt es da. Von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten und von jeher, von Ewigkeit geredet hat. Nun, was wisst ihr darüber? Jeder seiner Prophetien hat von diesem Ereignis gesprochen. Jeder einzelne von ihnen, jeder verbirgt sich Gott vor den Menschen, oder ist es der Mensch, der sich vor Gott versteckt? Gott überbringt diese Botschaft an die Welt und jeder einzelne Prophet hat über diese machtvollen Doktrinen Gottes und dem zweiten Kommen von Jesus Christus und dem vorausgehenden Tag des Herrn gesprochen. Dies ist geradezu eine der mächtigsten Prophetien in der Bibel. Dies ändert alles in dieser Welt. Gott sendet einen Boten. Und ein Bote muss eine Botschaft überbringen. Und wie lautet die Botschaft? Sie lautet, diese wiederhergestellten Wahrheiten ebneten den Weg und sie begründeten genau das, was Jesus sagte, dass er bei seiner Rückkehr tun kann wird. In der ganzen Welt, nicht nur in den Kirchen und Gemeinden. Es gibt einen Endzeittyp von Elia. Versteht, warum dies die wichtigste Prophezeiung in der Endzeit ist. Wenn dies eine Prophezeiung von so zentraler Bedeutung ist, wie werden sich dann die Dinge wenden? Die Welt wird sich von einer vom Menschen regierten Welt zu einer von Gott regierten Welt ändern. Aber Gott gibt der Welt ein großes Zeichen davon, was passieren wird, bevor er kommt. Ich meine, ein gewaltiges Zeichen. Ein Zeichen, ein Mann wird kommen und alle Dinge wiederherstellen. Und eines dieser wiederhergestellten Dinge würde das Evangelium sein und er predigt es in der ganzen Welt und dann wird das Ende kommen. Aber es war nur zum Zeugnis, weil der Mensch sich entschied, nicht zu glauben. Aber er macht das Zeichen so riesig, dass es für jeden sichtbar ist, der nur irgendetwas über die Bibel weiß. Hier stellt Gott alle Dinge wieder her und diesen Elia und die Menschen sollten das sehen und sich darüber freuen. Wenn ihr das alles seht, freut euch, mein Kommen ist nahe. Das ist das Gegenteil von Ängstlichkeit. Wir haben keine Angst. Ich habe keine Angst. Und wie mein Leben zu Ende geht, das liegt ganz alleine in Gottes Hand. Und so ist es bei euch auch. Und das ist wurscht egal. Denn wir wissen ja, der wiedergeborene Christ, der stirbt nicht einfach. Er geht rüber in die ewige Herrlichkeit. Aber unser Auftrag ist, das wirklich deutlich zu sagen. Und manchmal gibt es keine Entschuldigung für jemanden, das nicht zu wissen, wenn er es wirklich hätte wissen wollen. Wir sehen, dass selbst Christen Gott nicht wirklich suchen. Sie denken, dass sie es tun. Sie denken, dass sie gerecht sind, nicht. Sie kennen Gott nicht, sie kennen die Bibel nicht. Und mancherorts sind das eigentlich nur noch religiöse Diskussionsvereine mit unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Aussagen und jeder hat recht. Ja. Aber die Bibel spricht nicht von Recht, sondern von Gerechtigkeit. Und sie spricht von Wahrheit. Und das, was in der Bibel steht, ist die endlose und einzige Wahrheit, auf die wir uns wirklich berufen können, weil Gott gesagt hat, er ändert sich nicht. Ich sage euch, es wird euch schockieren, wenn ihr wirklich in eurer Bibel graben und anfangen werdet, sie zu verstehen und diese bedeutungsvollste Endzeitprophezeiung zu verstehen. Wir haben den Auftrag, den Menschen eine letzte Chance zu geben. Das ist für uns alle Kinder Gottes von größter Wichtigkeit, wenn wir wissen wollen, wann Jesus auf diese Erde zurückkehrt. Und das sage ich euch ganz genau. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich. Und was wir heute tun müssen in den Gemeinden, das ist schon fast der Schrei, der notwendig ist. Und dieser Schrei heißt: Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Amen. Ich bin 1974 zum Glauben gekommen und die haben das rauf und runter gepredigt. Und jetzt bin ich im 49. Jahr und Jesus ist immer noch nicht da. Irgendwann kann man ja sagen, Papier ist geduldig. Ne? Gelesen habe ich es, aber gesehen habe ich nichts. Aber es gehört eben zusammen, dass wir deutliche Zeichen haben, Endzeitzeichen, die es noch nie auf der Welt gegeben hat. Es hat noch nie etwas gegeben, das auf der ganzen Welt gleichzeitig passiert ist und was nicht von Gott kam. Noch nie. Das ist einzigartig in der Weltgeschichte. Genauso einzigartig in der Weltgeschichte ist die frohe Botschaft von Jesus. Und unsere Aufgabe ist wirklich, den Menschen zu sagen: Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Deswegen diese etwas schwere Predigt, die aber eigentlich gar nicht so schwer ist, weil wir können das alles in Gottes Wort nachlesen. Ich habe hier keine Geheimnisse verraten, sondern Gottes Wort ist völlig eindeutig. Und es ist nicht die Frage, ob wir uns das vorstellen können. Die Antwort ist: Es wird passieren. Und wir sehen es jeden Tag vor unseren Augen, es passiert. Machen wir uns bereit, der Bräutigam kommt. Das hängt auch mit dem zusammen, was ich heute Morgen in der Einleitung von der Rose und dem Frosch gesagt habe. Hören wir auf, uns gegenseitig zu bewerten und abzuwerten, und begreifen wir leben alle aus der Liebe unseres Herrn und Heilands in aller Unterschiedlichkeit. Vielleicht mag uns das eine mehr oder weniger gefallen, das ist nicht unser Problem. Man kann auch in biblischen Fragen unterschiedlicher Auffassung sein, solange das Entscheidende stimmt. Und das Entscheidende ist tatsächlich die Heilsgeschichte. Dass wir uns verständigen darauf, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass wir Vergebung erhalten, wenn wir aufrichtigen Herzens zu ihm kommen. Und dass wir seine Kinder sind und dass wir Vergebung haben und dass wir die lebendige Hoffnung auf das ewige Leben haben. Aber die meisten Menschen, die da draußen sind, haben keine Ahnung davon. Und es wird Zeit, dass sie es begreifen. Amen. Amen. Herr Jesus, ich bin mir bewusst, das ist eine heftige Predigt. Aber du hast sie mir aufs Herz gelegt. Gerade weil ich die Dinge, die Zeichen der Zeit ständig beobachte, so wie es mir meine Zeit erlaubt. Und wir sehen, wie sich dein Wort vor unseren Augen erfüllt, immer mehr. Auch immer brutaler. In der Welt, die dich nicht kennen oder die dich nicht kennen wollen. Unsere Aufgabe ist, deinem Wort zu vertrauen. Bedingungslos, es nicht in Frage zu stellen, es anzunehmen und es weiterzusagen. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo es vielleicht die letzte Zeit ist, wo wir uns bereit machen können. Und es ist von außerordentlicher Wichtigkeit, dass wir gehorsam sind. Und dazu möchtest du uns segnen. Amen. Amen. Amen.